Ah, da seid ihr ja.
Ich habe euch schon vermisst. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ein Junge und ein Mädchen hier vorne so sitzen, so ganz gespannt, dann muss ich auch eine Geschichte von dem Jungen und dem Mädchen erzählen, ne? Ja, würde das euch interessieren? Ich denke, es interessiert die Großen auch. Und ich habe darum gebetet, dass das Wunder geschieht, dass Gott das, was manchmal die Kinder anspricht, auch uns Große anspricht. Und da wollen wir ein bisschen einsteigen in unser Thema. Ich habe ja von euch schon gehört, ich brauche euch also gar nicht vorzustellen, ganz prima. Mathilda und Silas, gut, dass ihr da seid. Aber ich habe eine Geschichte mitgebracht von einem Jungen, der auch viel lernen musste. Der hat es noch ein bisschen schwerer als ihr. Aber da erzähle ich gleich noch was. Das war mindestens genauso aufregend bei diesem Jungen wie bei dir, Silas, gestern und bei dir, Mathilda. Neues Haus, neue Kinder, neue Lehrer. War bei dem auch so. Und wir wollen mal hören, wie es ihm ergangen ist. Also, der war noch viel jünger als du, Silas. Und Chili. Okay, ich weiß gar nicht, wie alt der Junge war. Aber kleiner. Der konnte noch nicht laufen. Da steht in der Bibel, seine Mutter konnte ihn nicht länger verbergen. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr. Es kann sein, bei manchen klingelt jetzt schon ein Name. Bitte nicht verraten. Dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Wer mitlesen möchte, 2. Mose 2, Vers 6 bin ich jetzt. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie, das ist ja eins von den Kindern von den Hebräern. Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao, soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, hole sie, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Die Pharaos Tochter sagte zu ihr, nimm dieses Kind und stille es für mich, ich werde es dir dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Trotzdem war der Mose, glaube ich, noch keine 6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich doch noch etwas jünger. Aber er musste in den Palast von Ägypten umziehen. Und da konnte er auch nicht nach der Schule nach Hause gehen. Da musste dort wohnen bleiben. Viel weiter hinten in der Bibel lesen wir dann, was er dort erlebte. Da steht in Apostelgeschichte 7, dass er von der Tochter des Pharao aufgenommen wurde und sie ihn als ihren Sohn aufzog. Jetzt kriegte der kleine Mose plötzlich eine andere Frau als Mutter. Ja, das ist ja schwer, ne? Wie soll denn das gehen? Aber, so steht's dann da, so erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung und zeichnete sich durch seine Worte und Taten aus. Also da war richtig gut in der Schule, der Mose. Und das war ganz ähnlich wie ein Schulanfang. Er musste in den Palast umziehen, da kriegte neue Lehrer, ganz neue Unterrichtsfächer. Aber eben, manches war auch ganz schön schlimm. Da konnte er nicht nach Hause gehen, mit seinem Kummer nicht zu seiner Mutti rennen. Er blieb im Palast. Gab auch Schönes dort, gab keine schwere Arbeit zu erledigen, das machten alles die Diener. Und es gab auch richtig gutes Essen wahrscheinlich, nicht so wie zu Hause. manchmal nur das, was gerade da war zu Hause. Und das besonders Schöne war, die hatten alle unheimlich viel Geld. Da hat's an nichts gefehlt im Palast. Also, das war schon cool. Ein angenehmes Leben. Aber eben auch eine andere Familie. Nur ein paar Erinnerungen blieben an seine Eltern und an seine Geschwister. Was war noch anders? Gibt es noch Ideen, was anders gewesen ist? Verrate euch was, eine andere Sprache. Mussten sie erstmal ganz schön lernen. Das ist auch verstehen, ne? Andere Spielkameraden. Andere Gewohnheiten. Andere Religionen. In Ägypten gab es viele Götter statt einem einzigen. Als der größer gewordene Mose dann im Schulalter war, da lesen wir, dass er die allerbeste Bildung erhielt, die man sich nur denken konnte, damals auf der ganzen Welt. Mit den besten Lehrern, von den besten Lehrern unterrichtet, mit den allergrößten Chancen für seine Zukunft. Wahrscheinlich hätte Mose sogar mal der Pharao von Ägypten werden können. Das hätte er nie geschafft, wenn er bei seinen Eltern geblieben wäre. Aber mindestens eine richtig gute Position an dem Königshof von Ägypten, die war ihm schon sicher. Da hätte er herrlich leben können. Und er lernte alles, was wichtig war, um diese Position auszufüllen. Und in Ägypten damals, da gehörte etwas ganz Besonderes dazu. Der Mose hatte unheimlich viel über die Götzen zu lernen, die in Ägypten angebetet wurden. Ich habe euch nur ein paar wenige mitgebracht hier. Das sind in Wirklichkeit noch viel, viel mehr. Und ich sage euch mal was, das war wirklich ein eigenartiges Völkchen, die Götzen von Ägypten. Also die wurden geboren und die starben wie Menschen. Manchmal herrschten die nur über einen kleinen Bereich, etwa übers Nildelta oder sowas, oder über ein Stückchen Nil weiter oben im Land. Oder über die Nilquellen zum Beispiel. Die waren für Einzelheiten zuständig, der eine für die Luft, der andere für den Himmel, gab auch einen für die Erde, fürs Wasser. Die hatten gute und schlechte Eigenschaften. Der See zum Beispiel, das ist da ganz rechts unten. Das war der Kriegsgott. Der hat seinen Bruder umgebracht. Also, da kann man nicht Gott dazu sagen, ne? Das war einfach nicht cool. Im 14. Jahrhundert vor unserer Zeit hatte der Pharao Echnaton, der hatte das richtig satt mit diesen vielen Götzen. Er hat gesagt, es gibt ab jetzt nur noch einen. Und der eine Gott, den der Pharao ausgesucht hatte, das war dieser hier, der Sonnengott Aton. Aber die Priester, die Götzen hatten ja alle ihre Priester. Die wussten ja sicher, was sie zu tun hatten. Da haben die sich gesagt, nee, so geht das nicht weiter. Wir müssen das Alte wieder einführen. Und ein, zwei Generationen später, nach dem Pharao Echnaton, war alles wieder wie früher. Der Aton war wieder wie ein Gott, wie alle anderen auch. Und die anderen Götter waren wieder da. Und das Bild vom Pharao Echnaton, das wurde aus allen Hieroglyphenschriften ausgemeißelt, damit man das nicht mehr lesen kann. Also, das waren die Götter, die der Mose kennengelernt hat. Die wurden ganz nach Belieben hervorgeholt oder wieder weggesteckt, so wie man es gerade Lust hatte. Und wisst ihr was? Von keinem dieser ägyptischen Götzen wird gesagt, dass er irgendwie Interesse an den Menschen hatte. Die Menschen hatten ständig Angst vor denen und haben versucht zu tun, möglichst ja nicht die Götter ärgern. Dass die Götter einen Menschen lieb gehabt haben, das gab es in Ägypten überhaupt nicht. Da hatte der Mose in seinem Elternhaus was ganz anderes gelernt. Der hatte den Gott Israels kennengelernt. Den unvorstellbar Mächtigen, den einzigen, einen, den Heiligen, den, der Interesse an den Leuten hatte. dem das nicht egal war, wie es seinem Volk ging. Und diese Erinnerung, die war bei Mose geblieben. Die hat er irgendwie nicht vergessen. Als nach einigen Jahren aus dem Mose ein Mann geworden war, da begriff er, was das für ein Widerspruch ist. Woran die Ägypter glauben und woran seine Eltern und das ganze Volk Israel glaubt. Was das für ein einiger Gott ist, der den Israeliten zur Verfügung stand und bekannt war. Im Unterschied zu diesen Götzen. Und da traf der Mose eine richtig gute Entscheidung. Da hat er gesagt, diesen Unsinn mache ich nicht mit. Ich werde bei dem Gott meiner Väter bleiben. Und da entschied er sich, an dem Glauben seiner Eltern festzuhalten. Und mit dieser Entscheidung war der Mose eine totale Ausnahme. Kein anderer in seiner Umgebung hat das mitgemacht. Ganz alleine. Was er noch gemacht hat, ist, war seine ganzen Karrierechancen damit über Bord geschmissen. Also wer nicht richtig mitzieht in Ägypten, der kann bei uns auch natürlich kein hoher Beamter werden. Aber in der Bibel lesen wir, dass der Mose mit dieser Entscheidung nicht nur eine für sein Leben wesentliche Entscheidung getroffen hat, sondern für die von seinem ganzen Volk. Ich lese nochmal, was die Bibel über uns sagt. Hebräer 11. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch der Messias trug. Denn er sah auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Das war eine Entscheidung. Trotz bester Ausbildung hat Mose das Wichtigste nicht vergessen, was er bei seinen Eltern gelernt hat. Was da alles rein musste in den Kopf, hat er bestimmt alles mitgekriegt. Aber was wichtig war, das hat er nicht vergessen. Er glaubte an den Gott Israels und wollte mit denen zusammen sein, die auch diesen Gott verehren. Und er wusste, also sowas Lächerliches ist unser Gott nicht. Er ist stärker als alle Götzen in Ägypten. Auf unseren Gott ist Verlass. Und ihn zu kennen und mit ihm zu leben, das ist noch wichtiger als alles, was er auf den besten Schulen in Ägypten gelernt hat. Und so ging Mose fort aus Ägypten in ein anderes Land und traf die lebenswichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Er wollte mit dem lebendigen Gott leben. Und jetzt könnte ich ganz viele wunderbare Geschichten erzählen von Mose, die das alles bestätigen, aber ich hatte euch ja versprochen, dass es noch eine Geschichte von einem Mädchen gibt, ne? Wo ist denn überhaupt die Tilly? Hörst du mich noch? Alles gut? Ja, prima. Also, das Mädchen lebte ungefähr 700 Jahre nach Mose. Und auch dieses Mädchen, ich kann euch nicht mal sagen, wie es hieß, steht nicht in der Bibel, hatte von ihren Eltern diese wunderbaren Geschichten von Mose gehört. Und die hatte auch andere großartige Geschichten gehört, etwa die von dem Propheten Elisha, der ganz in ihrer Nähe wohnte. Es war nämlich eine eigenartige Zeit. In dieser Zeit kamen immer wieder aramäische Soldaten durch das Land Israel geritten und die raubten und plünderten und zerstörten, was ihnen gerade so in den Weg kam. Und einmal, da war dieses Mädchen nicht schnell genug im Versteck und da haben die Soldaten das einfach mitgenommen. Ohne Verabschieden, ohne Lieblingsspielzeug, kein Wehren half, Kein Weinen, kein Wegrennen. Das Mädchen musste mit und es kam in das Land der Aramäer, in deren Hauptstadt Damaskus an. Und dort in Damaskus musste das Mädchen ganz Ähnliches erleben, wie ich es gerade von dem Mose schon erzählt habe. Eine andere Familie, es kam dahin in einen Haushalt von einem richtig mächtigen Mann, von dem, wahrscheinlich würden heute sagen, von dem Kriegsminister oder Verteidigungsminister oder Armeegeneral, wie auch immer, der Aramäer. Der hatte eine Menge Geld und eine Frau und die haben sich eine Sklavin leisten können, wahrscheinlich auch noch mehr. Und das Mädchen hat er seiner Frau gegeben, hat gesagt, hier, kannst du ruhig ein bisschen anstellen, die soll dir mal helfen. Und auch dieses Mädchen musste eine andere Sprache lernen. Und es konnte nicht abends nach Hause gehen, weil es viel zu weit war bis nach Hause. Und sie musste in einem Volk leben, das ihrem Volk gar nicht gut gesonnen war. Eigentlich waren das ja Feinde. Die haben so viel kaputt gemacht in ihrem Zuhause. Und auch in dem Volk der Aramäer gab es andere Götter. Die Assyrer, die haben den im ganzen vorderasiatischen Raum angebeteten Baal genauso verehrt, haben ihm aber einen anderen Namen gegeben. In unserer Bibel, in dem Zusammenhang, von dem ich gerade erzähle, heißt dieser Gott Hadad. Oder auch Rimmon. Aber Rimmon und Hadad und Baal ist immer die gleiche Gottheit oder der gleiche Götze besser. So, und nun habe ich hier schon ein bisschen was drunter geschrieben. Ich erzähle auch noch was von ihm. Auf alle Fälle war auch dieser Rimmon ein Gott, vor dem die Menschen zitterten. Nur den Rimmon nicht reizen. Wer weiß, was da wieder geschieht. Das war der Kriegsgott. Das war der Gewittergott. Der alles mögliche Unheil auf die Menschen ausschütten konnte, wenn er nur wollte. Wo man nie genau wusste, wann das endlich aufhört. Sein Name übrigens bedeutet Donnerer. Naja, da kann man sich schon vorstellen, ne? Dass man versucht, da den nicht zu reizen. Und ihr seht auch, was er so mit hat. Einmal hier einen Vegetationsspeer. Also, wenn da Rimmon nicht wollte, da gab's Hungersnot. Und ganz rechts, da hat er eine Axt in der Hand. Wenn da Rimmon wollte, gab's Krieg und Zerstörung. Und in der Mitte, da sehen wir eine Wellenlinie, da wurde als Berggott und als Fruchtbarkeit, auch als Fruchtbarkeitsgott verehrt, immer mit einem Stier. Also ziemlich gewalttätig, die ganze Geschichte um den Rimmon und den Hadad. Derselbe Gott, habe ich ja gerade gesagt, derselbe Götze. Ging so weit, dass die großartigen Leute sogar so hießen wie der Hadad. Also der König, dem der Naaman diente, das war nämlich der Kriegshauptmann, bei dem das Mädchen war, der hieß Ben-Hadad, Sohn des Hadad. So, nun könnt ihr euch vorstellen, in was für eine Umgebung dieses Mädchen gekommen ist. Alle glaubten an diesen furchtbaren Donnergott. Nur den nicht reizen. Und jetzt erzähle ich wieder von dem Mädchen. Auch sie war mit ihrem Glauben an den Gott Israels ganz allein in ihrer Umgebung. Keiner hat sie verstanden. Keiner hat sie ernst genommen. Da hätte sie doch mal sagen können, naja, dann muss ich eben umdenken. Eigenartigerweise nicht. Ich freue mich für das Mädchen, dass die das so mitgekriegt hat und behalten hat und beherzigt hat, was die zu Hause gelernt hat. Und hat sich gesagt, wie viel besser ist doch ein Gott, zu dem man beten kann, Er ist einer, vor dem man ständig Angst haben muss und nie genau weiß, was er als nächstes für ein Unheil schickt. Und nun steht von diesem Heerobersten eine interessante Geschichte in der Bibel. In dieser Geschichte hat dieses Mädchen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und die lese ich euch noch. Naaman, 2. Könige 5, Vers 1. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen. Denn durch ihn hatte Yahweh den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Ein mutiges Mädchen, denkt er nicht auch? Die sagt diesem Kriegsminister, spann doch mal deine Pferde an, fahr doch mal so nach Samaria, geh doch mal zum Propheten, der macht dich gesund. Weiß nicht, wie der reagiert hat. Woher willst denn du das wissen? Hast du überhaupt eine Ahnung, was mir fehlt? Wer bin ich denn, dass ich meiner Sklavin gehorche oder irgend sowas? Wäre mir vielleicht eingefallen. Da hält dieses Mädchen inmitten einer totalen Übermacht von ganz anderer Ansicht und ganz anderem Glauben einfach mal fest an ihrem Gott, den sie zu Hause kennengelernt hat. Und sie traut ihm und nur ihm die Hilfe zu. Und sie behält das nicht für sich, sondern sie sagt es einfach weiter. Also, entweder habe ich mir so überlegt, muss der Naaman am Ende aller seiner Hoffnungen auf Heilung angekommen sein, oder das Dienstmädchen hat vielleicht in seinem Haus schon gewaltigen Eindruck gemacht. Wie auch immer. Durch ihr Vertrauen auf den Gott Israels. Der Naaman macht sich tatsächlich auf den Weg nach Israel. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König, werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte Naaman sich auf den Weg. Er nahm 340 Kilogramm Silber mit, 70 Kilogramm Gold und 10 Festgewänder. So, das ist also ein Kombi-PKW rammelvoll. Gold und Silber und Kleidung. Und da musste er noch ein paar Sklaven mitnehmen, die sind extra gefahren. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, dann sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein, war damals so eine Sitte, und er rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Da sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um einen Krieg anzufangen. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser schickte einen Boten raus und ließ ihm sagen, fahr an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Das war aber allerhand. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte mir gedacht, der würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes seines Gottes anrufen und dann vielleicht die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen, irgendwas Aufwendiges machen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Parpar, so hießen die Flüsse, nicht besser als alle Gewässer Israels? In diesem Jordan soll ich untertauchen, hat er sich gedacht. Und er entfernte sich im Zorn. Aber seine Diener redeten ihm zu. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges gesagt hätte, dann hättest du es doch bestimmt getan. Nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst rein sein. Solltest du das nicht viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab, tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte, und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war ganz gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Wie gut, dass dieses Dienstmädchen in fremder Umgebung an ihrem Glauben, an ihren Gott festgehalten und von ihm erzählt hat. Wäre sie nicht gewesen, nie und nimmer wäre ihr Herr Naaman gesund geworden. Was lernen wir aus diesen beiden Geschichten? Auch in eurer Schulzeit werdet ihr sehr viel Wichtiges und Gutes lernen müssen. Und das ist auch richtig so. Aber man wird nicht viel Mühe darauf verwenden, euren Glauben an Gott und an unseren Herrn Jesus zu fördern. Im Gegenteil, auch in unserer Zeit, und ich habe so überlegt, das ist ja sowas von ähnlich zu diesem Gewittergott von Vorderasien, setzen Menschen ihr Vertrauen auf Erkenntnisse und zeigen Lösungen auf, ohne den lebendigen Gott. Manche gehen freitags nicht mehr zur Schule, manche kleben sich irgendwo an der Straße fest und meinen, sie könnten alles Mögliche, was hier kaputt gegangen ist auf unserer Erde, wieder gut machen, ohne den lebendigen Gott. Vor solchen Einflüssen hatten die Menschen damals Angst. Aber, wie wir an den beiden Beispielen gesehen haben, führen alle Versuche, Besserung, gerade jetzt für unsere Erde, für unser Klima, auch für den Frieden in der Welt zu erreichen und dabei ohne die Hilfe des lebendigen Gottes auskommen zu wollen, in ganz verschiedene Irrtümer hinein. Es funktionierte damals nicht und es funktioniert auch heute nicht. Und wir hätten es längst lernen können. Die Weisheit, die für ein gutes Leben wichtig ist, die findet man nur bei unserem Gott. Und der hält sie für jeden bereit, der ihm vertraut. Wisst ihr, ich habe so überlegt, es ist so gut, dass eure Eltern schon so lange vorher, ehe ihr in die Schule gekommen seid, begonnen habt, damit euch diesen Gott lieb zu machen. Das war genauso wie bei Mose und wie bei dem Mädchen, von dem ich gelesen habe. Die haben das in ihrem Elternhaus, als sie schon ganz klein war, haben die das schon gelernt. Und das haben sie ihr Leben lang nicht vergessen. Und gut, dass eure Eltern das gemacht haben, dass ihr das schön wisst, wenn ihr jetzt so viel Neues lernen müsst. Und wir wünschen euch, dass ihr bei allem, was ihr lernen werdet, auch wenn ihr nur wenige seid, habt ihr gehört, dass ihr in eine Klasse geht, ihr beiden, die ihr schon den Herrn Jesus kennt, ne? Auch wenn ihr nur wenige seid, dass ihr dann bei diesem Gott bleibt und dass euer Glaube an ihn wächst und stärker wird und dass ihr alle Hilfe von ihm erwartet. Und nie auf den Gedanken kommt, das geht ohne ihn besser. Wisst ihr, was der Unterschied von unserem Gott ist zu den und zu den vorigen? Der hat euch lieb. Der will euer Allerbestes. Der freut sich, wenn es euch gut geht. Der zuckt nicht ständig mit dem Schwert. Man muss nicht Angst haben, dass irgendwas jetzt kaputt geht oder donnert oder sowas. Nein, im Gegenteil. Dieser Gott will euer Bestes. Es lohnt sich einfach, bei diesem Gott zu bleiben. Und wir Großen, wir wollen es vornehmen an dieser Stelle, dass wir das mittragen, dass wir unseren Gott bitten, dass er bei euch bleibt, dass er euch festhält. Und wir haben es ja auch nötig. Wir sind ja oft genauso alleine. Und manchmal werden wir auch ausgelacht. Wie kann man denn an diesen Gott glauben? Ihr seht doch die wissenschaftlichen Fakten. Es war keine neue Idee, die da Paulus einem jungen Mann damals mitgegeben hat. Und das ist die Idee, die ich euch jetzt noch mitgeben möchte am Ende dieser Sätze. Du aber, kann auch sagen, ihr aber, ihr beiden, Tilly und Silas, bleibt bei dem, was ihr gelernt habt und wovon ihr überzeugt seid. Ihr wisst ja, von wem ihr gelernt habt, von euren Eltern. Denen kann man doch am meisten vertrauen. Und ihr seid von frühester Kindheit an mit den heiligen Schriften vertraut, die euch die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Das ist nun mal das Wichtigste. Von dem Erlöser haben wir schon gehört. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus.